So, einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie heute zur dritten Vorlesung. Und die Themen, die wir heute zusammen erörtern wollen, ist, dass wir uns diesmal nicht so sehr mit den Zellen des Immunsystems beschäftigen möchten, sondern uns jetzt heute mal eingehend mit den wichtigen Molekülen auf diesen Effektorzellen beschäftigen wollen. Das heißt, im ersten Teil meiner Vorlesung werde ich Ihnen heute mal das vorstellen, was Sie wahrscheinlich alle schon kennen, nämlich Antikörper und wie Antikörper ausschauen. Aber wir werden uns eben auch den T-Zellrezeptor anschauen, weil es eben für die beiden B- und T-Zellen die jeweilig wichtigen Moleküle sind. Wir werden uns dann anschauen, wie Antikörper überhaupt vom Prinzip her aufgebaut sind, welche Antikörperklassen es gibt. Wir werden dann nochmal ganz kurz ein Thema streifen, das ich zwar letztes Mal schon mal kurz angerissen habe, aber wo ich Ihnen heute nochmal ein paar Details geben möchte. Und dann werden wir uns nochmal mit Antigen beschäftigen und dann mit etwas, was eigentlich sehr wichtig ist, nämlich mit den sogenannten MHC-Komplexen. Fangen wir mal ganz einfach an. Wir haben in den letzten beiden Vorlesungen schon einiges gelernt. Damit überhaupt Immunreaktionen stattfinden können, brauchen wir Rezeptoren für Antigene. Und Antigene sind so definiert worden, dass sie eben von unseren Immunzellen als Struktur erkannt werden können, um darauf eine Reaktion zu starten. Wichtig ist für uns heute, dass eben der Rezeptor, der in der Lage ist, Antigene zu erkennen, absolut spezifisch sein muss. Das heißt, die Interaktionen, die zwischen diesen Molekülen stattfinden, sind sehr affin. Und das gilt sowohl für B- als auch für die T-Zellen. Bloß, und das werden wir eben heute auch mal ein bisschen genauer beleuchten, T-Zellen sind per se nicht in der Lage, Antigene zu sehen. Also wenn sie irgendein Antigen haben, dann können zwar B-Zellen mit ihren B-Zell-Rezeptoren, sprich den Antikörpern, darauf reagieren, aber T-Zellen können das nicht. T-Zellen können nur dann mit Antigenen überhaupt Reaktionen hervorrufen, wenn diese Antigene prozessiert werden. Das heißt, aus komplexen Antigenen müssen über komplizierte Prozesse, die wir auch noch genauer erörtern werden, praktisch Bruchfragmente dieser Antigene hergestellt werden. Und diese Bruchfragmente werden dann über diese sogenannten MHC-Komplexe den T-Zellen gezeigt. T-Zellen sind also nur in der Lage, Antigene in Kombination mit MHC-Komplexen überhaupt zu erkennen. Und deswegen wollen wir uns eben heute mal genau diesen verschiedenen Interaktionen ein bisschen näher anschauen. Das heißt, wir gucken uns an, wie können überhaupt Antigene von dem Antikörper richtig erkannt werden und wie werden eben von T-Zellen MHC-Komplexe erkannt und die darin eingelagerten kleinen Peptidfragmente. Und was halt auch hier schon mal klar wird, ist, während B-Zellen eigentlich jegliche Struktur erkennen können, die können also genauso gut Lipide erkennen, Zucker erkennen oder Eiweiß erkennen, T-Zellen können ausschließlich Eiweißfragmente erkennen. So, und wir schauen uns deswegen jetzt mal diese ganzen Spiele ein bisschen genauer an. Und dieses Schema, was Sie jetzt hier oben sehen, soll Sie eben daran erinnern, wie so ein Antikörper eigentlich aufgebaut ist. Sie sehen, ein Antikörper hat eben zwei lange Ketten, zwei kurze Ketten. Ein T-Zell-Rezeptor hat eigentlich zwei Ketten, die sich sehr ähnlich ausschauen, also so eine Art Spiegelbild darstellen. Und MHC-Moleküle sind Oberflächenmoleküle, die in der Membran auch drinstecken und die sowas wie eine Grube tragen. Und diese Grube ist eben wichtig, um dort kleine Peptide einzulagern. Was jetzt für Sie vielleicht wichtig ist und was eigentlich entscheidend ist für die Funktion unseres Immunsystems, wenn man sich hier mal die Zahlen hier unten anschaut und was hier unten steht, versteht man so ein bisschen, wie dieses System funktioniert. Antikörper können mit ihrer Antigenbindungstasche, das soll dieser Korb da am Ende rechts und links sein, ihre Antigene mit einer Affinität binden, die sehr hoch ist. Also wenn hier eine Dissoziationskonstante von 10 hoch minus 7 bis 10 hoch minus 11 steht, dann sollte Ihnen klar sein, dass es sehr hochaffine Bindungen sind. Also 10 hoch minus 11 ist wirklich sehr stark. Ich glaube, die stärkste Interaktion, die wir überhaupt in der Natur kennen, ist Biotin und Streptavidin, das hat 10 hoch minus 12. Also das ist wirklich das Maximum, was eigentlich überhaupt möglich ist. Und wir kommen also fast an dieses Maximum heran. Das heißt, so ein Antikörper hat einen Rapid, also eine sehr schnelle On-Rate, das heißt, es bindet sein Antigen sehr, sehr schnell auch dadurch und hat natürlich eine variable Off-Rate, je nachdem, wie affin so ein Antikörper ist. Bei den anderen zwei Molekülen, die ja direkt miteinander interagieren müssen, also das ist praktisch eine T-Zelle oder die Oberfläche einer T-Zelle und das sind eben praktisch eigentlich alle Zellen bei uns im Körper, die mit MHCs ausgestattet sind, sehen wir, dass hier ganz andere Affinitäten eine Rolle spielen. Also wir sind bei einer Dissoziationskonstante von 10 hoch minus 6 ungefähr. Und das heißt, diese Moleküle sollen nicht irgendwas festhalten, sondern sie sollen docken, aber auch wieder loslassen können. Und das ermöglicht es zum Beispiel den T-Zellen sehr effizient, eben nicht nur ein MHC zu binden, sondern ganz viele MHCs zu binden und die auszulesen, nämlich das, was hier drin ist in dieser Grube. Und das heißt, diese zwei Affinitäten, die hier dargestellt sind, geben Ihnen eigentlich schon mal einen Einblick darüber, wie das ganze System eigentlich wirklich funktioniert. Gut, also Antikörper gibt es bei uns im Körper entweder frei sezerniert, das ist das, was Sie erleben, wenn Sie eine Immunreaktion durchlaufen. Ansonsten finden Sie diese Antikörper, also diese B-Zellrezeptoren, immer membrangebunden auf den naiven B-Lymphozyten oder auch auf den Gedächtniszellen, wie wir das schon gelernt haben. Und ich habe Ihnen das auch schon mal erklärt, was jetzt hier steht. Sie sollten sich nur eins merken. Naive B-Zellen, die also frisch im Knochenmark hergestellt worden sind, haben immer einen membrangebundenen Antikörper oder membrangebundenen Rezeptor in Form eines monomeren IgM-Moleküls und gleichzeitig ein monomeres IgD-Molekül. Das heißt, es gibt eigentlich zwei unterschiedliche Klassen von Antikörpern in derselben Zelle, in der Oberflächenmembran, und das nennen wir eine naive B-Zelle. Wenn diese Zelle stimuliert wird, um Antikörper zu sezernieren, dann finden wir eigentlich verschiedenste Antikörperklassen dann im peripheren Blut, im Blutserum, als freie Moleküle. Das können IgM-Antikörper sein, IgGs, das sind die häufigsten, IgAs für die Schleimhäute oder IgG, das ist etwas, was wir eigentlich relativ selten brauchen, aber auch sowas ist möglich, und IgEs oder zu viele IgEs ist nicht gut für uns, weil wir dann sehr leicht eine Allergie bekommen können. Nur mal zum Beispiel, wir produzieren als erwachsener Mensch am Tag ungefähr 3 Gramm, nicht Mikrogramm oder Milligramm, 3 Gramm Antikörper jeden Tag, und ungefähr 2 Gramm von diesen Antikörpern sind alleine IgA-Antikörper für die Schleimhäute, die wir bei uns im Körper haben. Also da helfen praktisch diese Antikörper, die sich selektiv in Schleimhäute einlagern, dem angeborenen Immunsystem diese Barrieren praktisch zu verteidigen. Das heißt also, eine der Hauptprodukte, die wir tagtäglich herstellen müssen, sind solche IgA-Antikörper, und die findet man dann bevorzugt im gastrointestinalen Trakt oder in der Lunge. Gut, jetzt schauen wir uns mal an, wie so ein Antikörper eigentlich ausschaut, und das ist sagen wir mal, eine Sache, die hat auch ein paar andere Konsequenzen noch, wie ich Ihnen gleich erklären würde. Sie sehen erstmal, dass hier schematisch dargestellt anscheinend so ein Antikörper aus Modulen aufgebaut ist. Wir nennen solche Module, die Sie jetzt hier sehen und die auch unterschiedliche Namen haben, die erkläre ich Ihnen aber auch gleich, wenn man da drauf kommt, als sogenannte IG-Domäne. Und dazu sollte man wissen, dass solche IG-Domänen, das ist hier dieses Symbol, was Sie hier nochmal sehen, eine sehr stabile Domänenstruktur ist, die wir in ganz verschiedenen Molekülen bei uns wiederfinden. Also es gibt eine Unzahl von Proteinen, die sich dieser IG-Domäne bedienen, weil die anscheinend evolutionär sich als eine der konserviertesten oder stabilsten Domänen herauskristallisiert hat. Und genau solche Domänen werden auch bevorzugt in unseren Antikörpern verwendet. Wenn Sie hier die 3D-Struktur von demselben Schema sich nochmal anschauen, sehen Sie, dass so eine IG-Domäne deswegen stabil ist, weil da unheimlich viele Beta-Faltblattstrukturen drin sind, und es gibt eben eine Cysteinbrücke zwischen zwei Ebenen von Beta-Faltblättern, die diese zwei Ebenen der Beta-Faltblätter richtig miteinander vernetzt und deswegen eine stabile Domäne ausbildet. Deswegen schauen sich diese einzelnen Domänen hier auch relativ ähnlich. Also stellen wir mal fest, das Weitere, was wir eben sehen können hier, ist, dass so ein Antikörper, wie gesagt, aus einer sogenannten, einen etwas längeren Strang aus Aminosäuren zusammengebaut ist und aus einem etwas kürzeren Strang. Das heißt, der längere Strang hier in dieser Abbildung hat 4 IG-Domänen, der kurze Strang aber nur 2. Und die werden jetzt durchnummeriert. Wir nennen diesen oberen Teil hier am Ende, also am Endterminus dieser Moleküle, das ist praktisch die Region, wo Antigene erkannt werden sollen. Hier ist die Antigenbindungsstelle. Deswegen nennen wir diese beiden IG-Domänen die variable Domäne, einmal von der leichten Kette und einmal von der schweren Kette. Und leicht und schwer heißt auf Englisch light and heavy. Und deswegen kommt man auf diese Nomenklatur. Alle übrigen Domänen, die Sie jetzt hier sehen, sind konstante Domänen. Das heißt, die sind nicht variabel. Die sind praktisch bei jedem, sag mal, wenn es ein IgG-Antikörper jetzt hier ist, ist bei jedem IgG-Antikörper diese Sequenz perfekt identisch. Das heißt, das Einzige, worin sich Antikörper unterscheiden, ist diese variable IG-Domäne am Ende, am Endterminus. Also deswegen, in der schweren Kette habe ich die Variable von der schweren Kette, dann kommt von der schweren Kette kommt praktisch die erste Konstante, die zweite Konstante, die dritte Konstante, IG-Domäne und da drüben natürlich auch. Und in der leichten Kette habe ich eben eine variable IG-Domäne und eine konstante IG-Domäne. Sie sehen überall diese Disulfid-Brücken, die hier eingezeichnet sind, die die Stabilität dieser einzelnen Teilbereiche in zeigen. Und was jetzt hier noch gestrichelt eingezeichnet ist, sind weitere Cystein-Brücken, die jetzt einmal die schweren Ketten, aber auch die schweren mit den leichten Ketten miteinander verbrücken können, um eine relativ stabile Struktur herzustellen. Und was vielleicht auch für eine spätere Vorlesung noch wichtig ist, Sie sollten sich merken, dass eine der IG-Domänen im konstanten Anteil der Antikörper, im Stamm dieser Antikörper immer, das ist dieses Zeichen hier, glykosyliert vor ist. Das heißt, hier befinden sich eine Anzahl von Zuckern, die sehr wichtig sind für die Funktion. Wenn hier Fehlstrukturen aufgebracht werden, kann es sein, dass Sie autoimmun erkranken. Also das heißt, die Art und Weise, welche Carbohydrate hier wirklich aufgebracht sind, sind entscheidend für die richtige Funktion Ihrer Antikörper. Was noch besonders ist, jede der verschiedenen Antikörperklassen, werde ich aber nachher auch nochmal auf einer anderen Folie erwähnen, hat eine sogenannte Scharnierregion, diese Hinge-Region hier. Das heißt, im Endeffekt hat so ein Antikörper die Möglichkeit, seine Arme auch ein bisschen zu bewegen. Ja, das gibt so ein bisschen Beweglichkeit von diesen Strukturen hier oben. So, das ist praktisch die zweidimensionale Darstellung. In der 3D-Struktur sehen Sie also, schaut es ein bisschen vielleicht komplex aus und ich zeige Ihnen das auch gleich dann nochmal auf einer anderen Folie. Also, was wir mal festhalten können ist, Antikörper sind jeweils aus zwei schweren Ketten und aus zwei leichten Ketten aufgebaut. Wenn Sie mal die Masse dieser Moleküle wirklich addieren, stellen Sie fest, dass so ein Antikörper ungefähr zwischen 150 und 200 Kilodalton an Masse aufweist. Das ist also schon ein richtig schweres Molekül, was wir da haben. So, die Variablenanteile, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, sind verantwortlich für die antigene Erkennung und Bindung. Und wie gesagt, wir haben jede Menge Disulfid-Brücken, die dieses Molekül auch wirklich stabilisieren. Und in der Regel bestehen eben solche Antikörper aus diesen Immunglobulin-Domänen oder IG-Domänen. Die sind jeweils 110 Aminosäuren lang, haben wie gesagt jede Menge von diesen antiparallelen Beta-Faltblattstrukturen und ist eben ein untrügliches Kennzeichen dafür für eine Gruppe von Proteinen, die wir als Immunglobulin-Superfamilie bezeichnen. Sie werden vielleicht auch in anderen Vorlesungen nochmal sehen, wenn solche Symbole verwendet werden, dass ganz viele Rezeptoren auch solche IG-Domänen tragen. Also viele Oberflächenmoleküle benutzen dieselben IG-Domänen wie Antikörper, weil die eben besonders stabil sind. Gut, jetzt schauen wir uns mal so einen Antikörper nochmal genauer an. Was Sie jetzt hier nochmal sehen, ist in Türkis die zwei IG-Domänen einer leichten Kette und Sie sehen einmal hier, das Blaue hier ist die schwere Kette und das Grüne hier ist auch die schwere Kette, die hier miteinander diese dreidimensionale Struktur machen. Und wie gesagt, die Region hier ist interessant. Und wir schauen uns eben so eine Region mal ein bisschen genauer an. Also hier sehen Sie jetzt nochmal, wie so eine IG-Domäne wirklich ausschaut. Und in dem Fall ist es wirklich jetzt die variable IG-Domäne der leichten Kette, das erkennen Sie an dieser Nomenklatur. Und was jetzt eben interessant ist für die antigene Erkennung, ist relativ wenig. Also dieser fixe Part mit der Disulfid-Brücke hier als blauen Strich markiert, der ist uninteressant, der ist konstant. Aber was jetzt eben Möglichkeiten bietet, um hier ein Antigen zu binden, sind diese Loops, die Sie hier sehen. Und ich habe die deswegen auch mal eingefärbt. Das sind diese drei Loops, die Sie hier sehen, die unterschiedlich lang sein können bei verschiedenen Antikörpern, unterschiedliche Aminosäuresequenzen aufweisen können und die so eine Art Fingersystem machen. Sie haben also drei Finger, die in der Lage sind, jetzt irgendwas zu greifen. Und in der Tat ist es dann wirklich so, dass diese drei Schlaufen, die Sie jetzt hier sehen, wirklich für die Antigenerkennung wichtig sind. Und wir haben das ja zweimal. Wir haben das ja einmal als IG-Domäne in der leichten Kette, einmal in der schweren Kette. Das heißt, wir haben insgesamt eigentlich sechs Finger. Also ich habe leider nur fünf in der Hand. Sechs Finger, die im Endeffekt in der Lage sind, das Antigen wirklich zu binden. Und diese drei Regionen, sowohl in der leichten als auch in der schweren IG-Domäne, nennen wir CDR1, CDR2 und CDR3. Das kommt aus dem Englischen. Und das ist praktisch, sind die Schlaufen, die eben in der Lage sind, die Erkennung der Antigene durchzuführen. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, wie das ausschaut. Jetzt mal wirklich im gesamten Molekül. Jetzt sind hier nochmal alle Schlaufen nochmal benannt. Man sieht zum Beispiel, dass die CDR3-Schlaufen relativ, also von beiden IG-Domänen relativ dicht beieinander liegen. Und das CDR1 ist praktisch am weitesten außen und CDR2 dazwischen. Und hier sieht man, diese rote Struktur ist zum Beispiel ein virales Peptid, ein Eiweiß, das von so einem Antikörper erkannt wird. Das ist also eine Kristallstruktur, die gemacht worden ist. Man kann jetzt eben genau erkennen, welche Kontakte eigentlich von diesen Schlaufen an so ein Antigen wirklich gemacht werden kann. Also, wir haben praktisch wie eine kleine Hand am Ende eines jeden Antikörpers, das eben in der Lage ist, hochselektiv, je nachdem, was hier für Sequenzen sind, ganz spezifisch eben solche Antigene wirklich festzuhalten. So, und diese CDR1 bis CDR3-Regionen sind also dafür da, eben solche Antigene zu bilden. Also, man nennt diese Region im Deutschen auch einfach nur hypervariable Region, unser Antikörper. Und man kann aufgrund dieser Kristallstrukturen, die wir von Antikörpern mit ihren Antigenen gemacht haben, auch behaupten, dass CDR3 eigentlich sehr wichtig ist. Also CDR3 macht in der Regel den initialen Kontakt zum Antigen. Es ist auch die Region, die am höchsten variabel ist zwischen unseren verschiedenen Antikörpern, während CDR2 und CDR1 sozusagen eine Helferfunktion haben, um das eben höher affin zu binden. Und wie gesagt, CDR heißt im Englischen Complementary Determining Regions, also die determinieren praktisch das Spiegelbild von dem Antigen und können damit Antigene binden oder werden eben auch im Deutschen als Antigenbindungstasche bezeichnet. Und man kann das relativ einfach untersuchen, dass es wirklich so ist. Also wie die Leute da draufgekommen sind, bevor sie Kristallstrukturen gemacht haben, will ich Ihnen an einem ganz simplen Experiment zeigen, das schon vor Jahrzehnten durchgeführt worden ist und wo man diese Region zum ersten Mal wirklich identifiziert hat. Wenn Sie zum Beispiel einfach aus Ihrem peripheren Blut B-Zellen isolieren und sich die RNA dieser B-Zellen anschauen, das heißt, in dem Fall macht man halt so eine Art eine PCR-Reaktion, die spezifisch ist für Immunglobulin-Gene. In dem Fall ist es die leichte Kette, wie Sie hier sehen können. Man weiß ja, so eine IG-Domäne ist ja ungefähr 110 Aminosäuren lang. Und ich tue mir jetzt aus Tausenden von B-Zellen, die bei uns im Blut rumschwimmen, einfach mal jede Position, jede Aminosäureposition durchsequenzieren, die eben von verschiedenen B-Zellen kommt. Dann sieht man, also man kann es ja kaum erkennen, in Grau hier so eine Art Framework. Das heißt, es gibt hier relativ konstante Aminosäurensequenzen, weil das eben das Framework hier macht, was auch hier grau dargestellt ist. Und Sie sehen eben, dass die Variabilität, also ob eine von möglichen 20 Aminosäuren an dieser Position steht, eben dramatisch zunehmen, wenn Sie sich die Schlaufenstrukturen dieser Domäne genau anschauen. Also das heißt, wenn Sie verschiedene Zellen sequenzieren, stellen Sie eben fest, die eine Zelle hat dann Alanin an der Position, die anderen Serin, die anderen Threonin und so weiter. Und es gibt eben eine Variabilität nur in diesen Schlaufen. Also nur in den Bereichen, die jetzt hier auch farbig dargestellt sind. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Schwerekette. Das heißt, das Framework, also die Beta-Sheets, die dürfen Sie nicht mutieren, sonst geht Ihnen die Stabilität Ihrer Domäne verloren. Aber was Sie eben mutieren können bei der Antikörperherstellung in den einzelnen B-Zellen, sind eben die Schlaufen. Das gilt sowohl für die Länge als auch für die Sequenz, die Sie dort finden. Und dadurch kriegen Sie Variabilität hin. Die ganze Mathematik dahinter, was hier passieren kann, das werde ich Ihnen, wie gesagt, in einer der nächsten Vorlesungen auch mal vorrechnen, wie man dann auch drauf kommt, dass wir wirklich in der Tat ungefähr 10 hoch 10 verschiedene Antikörper haben bei uns im Körper. Aufgrund der Genetik bei der Herstellung von diesen Molekülen kann man das praktisch ausrechnen. Gut, also das ist das Entscheidende, dass man sich das merkt. Unsere Antikörper haben am Ende, am Endterminus, drei Schlaufen, die wie Finger arbeiten und die hochaffin ihre Antigene damit erkennen. Gut, jetzt will ich Ihnen noch was anderes zeigen, was sagen wir, auch für die industrielle Nutzung von Antikörpern nicht uninteressant ist. Ich will Ihnen ganz kurz erklären, was eine Fab-Region ist von einem Antikörper, also eine FAB-Region oder auch was eine Fab-2-Region ist. Und diese, also die Idee dazu, dass Antikörper zwar schön sind, aber ich habe Ihnen gerade auch erklärt, dass Antikörper auch relativ groß und schwer sind. Das heißt, wenn man die therapeutisch nutzen möchte, dann muss man praktisch versuchen, Moleküle herzustellen, die vielleicht ein bisschen kleiner sind, aber trotzdem dieselbe Eigenschaft besitzen wie ein originaler Antikörper. Und die ursprüngliche Idee dazu kam über Proteasen. In dem Fall ist es hier zum Ersten, was ich Ihnen jetzt hier zeigen möchte, Papain. Wenn Sie Antikörper mit dieser Protease inkubieren, werden Antikörper selektiv zerschnitten und es entsteht, wie Sie sehen können, der Stamm des Antikörpers und es gibt praktisch die zwei Arme einzeln jetzt. Und das Interessante ist, wenn man diese einzelnen Arme testet, können die immer noch exakt mit der gleichen Affinität in der Regel auch ihr Antigen dann damit binden. Und so ein kleines Fragment hier hat nur noch 50 Kilodalton und nicht mehr 100, 150 bis 200 Kilodalton, wenn Sie den ganzen Antikörper nehmen müssen. Das heißt, man kann eben kleinere Moleküle basteln, die haben eine andere Diffusionseigenschaft, die verhalten sich ein bisschen anders, aber die können immer noch ganz selektiv Antikörper binden und damit eben auch festhalten. Und man nennt diese Endstrukturen von Antikörpern deswegen FAB-Fragmente. Und die werden heute auch rekombinant zum großen Teil in der Industrie so hergestellt. Wenn man sie rekombinant herstellt, macht man es allerdings ein bisschen anders. Dann wird es als eine Polypeptidkette hergestellt in der Industrie. Und dann ist hier am C-Terminus ein Alanin-Linker, der praktisch da vorne aufhört und die zwei Ketten miteinander verbrücken kann. Das sind die industriell hergestellten FAB-Fragmente. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, und die hat man auch schon relativ früh erkannt, und zwar, wenn man Antikörper mit Pepsin verdaut. Wenn man Antikörper mit Pepsin verdaut, verlieren die wiederum den Stamm. Bloß diesmal kann das Pepsin den Stamm komplett zerstören. Und was übrig bleibt, ist praktisch nur der obere Teil des Antikörpers mit der Hinge-Region noch dran. Und man nennt dieses Molekül, weil es eben doppelt jetzt hier vorkommt, ein sogenanntes FAB2-Molekül. Und auch solche Sachen werden heute industriell hergestellt. Das hat viele Vorteile, weil über den Stamm der Antikörper werden noch weitere immunmodulatorische Eigenschaften vermittelt. Wenn Sie solche Moleküle einsetzen, dann fehlt dieser zusätzliche Stimulus. Das heißt, Sie können sowas zum Clearen verwenden. Das heißt, Sie können irgendwelche Antigene herausfiltern, ohne dass Sie das Immunsystem zusätzlich stimulieren. Und das wird, wie gesagt, auch heute industriell so genutzt zum Teil, je nachdem für welche Applikation. Gut, jetzt wollen wir uns nochmal diese Klassen von Antikörpern auch nochmal anschauen. Also wenn wir über verschiedene Antikörperklassen reden, dann müssen wir auch wissen, warum wir eigentlich diese Klassen so definieren. Also was ist ein IgA, wie schaut ein IgD aus, ein IgE, ein IgG oder ein IgM-Antikörper? Bis jetzt waren die ja alle in der Membran, aber jetzt reden wir mal über die Moleküle, die von den B-Zellen frei sezerniert werden können. Und wie gesagt, diese Klassen werden sogar noch weiter unterteilt. Das heißt, wenn man es genau nimmt, haben wir eigentlich 9 verschiedene Antikörperklassen, die wir bei uns im Körper produzieren können. Und diese unterschiedlichen Subtypen, die Sie jetzt hier sehen, unterscheiden sich eben in ihrer Anzahl der IG-Domänen. An welche Zielzellen des angeborenen Immunsystems diese Stämme dieser Antikörper auch wirklich binden können. Also zum Beispiel wissen Sie wahrscheinlich, dass ein IgE-Antikörper zum Beispiel an Mastzellen bindet und Histamine freisetzen kann. Das heißt, IgE-Antikörper binden zum Beispiel eben nur an diese basophilen Granulozyten und nicht irgendwo an andere Zellen. Also der Stamm entscheidet im Endeffekt, an welche Zielzellen der Stamm binden kann. Was eben auch unterschiedlich ist für die unterschiedlichen Klassen, ist ihre Fähigkeit, mit dem Komplementsystem zu interagieren. Also Sie erinnern sich vielleicht noch, das ist diese Landefähre, die an Antikörper andocken kann und dann wird diese Kaskade ausgelöst über die ganzen C-Proteine bis hin eben, dass dann irgendwelche Löcher in die Membranen gestanzt werden können. Und was auch unterschiedlich ist bei den unterschiedlichen Antikörperklassen, ist diese Scharnierregion, weil die nämlich unterschiedlich groß sein können. Je größer so eine Scharnierregion ist, umso beweglicher sind die Arme eines Antikörpers. Das heißt, es gibt also hier ganz klare Unterscheidungen zwischen den verschiedenen Klassen. Und damit Sie sich das auch mal vorstellen können, habe ich Ihnen hier mal ein Bild dargestellt, dass Sie mal sehen, wie eigentlich Antikörper bei uns im peripheren Blut wirklich ausschauen. Fangen wir mal mit dem Großen in der Mitte an. IgM-Antikörper sind ja normalerweise die ersten Antikörper, die von B-Zellen hergestellt werden, bevor sie eine andere Klasse produzieren können. Diese IgM-Antikörper sind in der Regel niedrig affin. Das heißt, die Bindestelle hier an den Enden der Antikörper können zwar Antigene binden, aber sagen wir mal, nicht so toll. Was macht die Natur? Sie hat hier ein Helfermolekül, das dafür sorgt, dass 5 IgM-Antikörper zusammen zu einem Pentamer zusammengebaut werden. Das heißt, ich kriege jetzt praktisch Moleküle, die schauen aus wie ein Wagenrad und haben 10 Bindestellen für das Antigen. Das heißt, hier wird die schlechtere Qualität kompensiert durch Masse. Ja? Und außerdem sehen Sie, dass die IG-Domänen hier im IgM-Antikörper, das ist eines mehr ist, wie das, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Ich habe Ihnen ja vorhin so ein IgG-Molekül gezeigt, das da unten ja nur noch 2 IG-Domänen hatte, die haben 3. Also die Antikörper sind wirklich viel größer wie die IgG-Antikörper. So ein kleines Wagenrad, was bei uns im Serum rumschwimmt, hat eine Masse von 1 Million Dalton. Also das ist ein richtiges Drum, was da im Blut rumtreiben kann. Und wie gesagt, man hat dann 10 mögliche Bindestellen für irgendwelche Antigene. Das zweitgrößte Molekül, was Sie hier sehen, ist deswegen wieder so groß, weil es nämlich hier auch so eine Art Verknüpfungsprotein hat. Und das ist das IgA, was in unseren Mukosen vorhanden ist. Auch hier wird durch Masse, nämlich durch 4 potenzielle Bindestellen, von dem doppelten IgA, Dimer, wird versucht, eben hier Bindungsaffinität zu produzieren. IgE ist praktisch wieder Monomer, hat aber auch drei IG-Domänen und das kleinste, unser kleinster Antikörper ist das IgG. Es hat da unten nur noch zwei IG-Domänen und ist damit natürlich, hat ganz andere Diffusionseigenschaften als zum Beispiel so ein Riesenteil hier. Was hier unten schon steht, werden wir in einer anderen Vorlesung noch mal ein bisschen genauer besprechen, aber unser Körper kann, während die B-Zelle sozusagen sich entscheidet, was sie da tun soll, kann durch die Menge verschiedenster Zytokine, die jetzt hier stehen, sozusagen entscheiden, was sie aus ihrem ursprünglichen IgM-Antikörper eigentlich mal machen möchte. Also am Anfang hat sie ja diese Moleküle sezerniert, aber die Zelle hat dann die Möglichkeit, in eins der anderen Klassen zu switchen. Und je nachdem, was für Zytokine im Körper vorliegen im Moment, und das hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, welche Pathogene wir bei uns gerade haben, entscheidet sich eben die Zelle dann zum Beispiel IgG-Antikörper, IgA oder IgE-Antikörper herzustellen. Wie gesagt, wir machen das nochmal, ich erkläre das nochmal in einer späteren Vorlesung ein bisschen genauer, aber ich möchte es an dieser Stelle schon mal erwähnen, dass wir praktisch die Möglichkeit haben, gerichtet Klassen von Antikörpern herzustellen, je nachdem, in welcher Zytokinumgebung so eine B-Zelle gerade reift. Standardmäßig bei Infektionen mit Viren werden wir wahrscheinlich IgG-Antikörper herstellen. Wenn Sie Parasiten haben sollten, machen Sie vermehrt IgE. Und dieses hier brauchen wir jeden Tag 2 Gramm. Das heißt, ein Großteil unserer B-Zellen, die Antikörper produzieren gegen irgendwas, müssen das in der Umgebung machen, wo IL-5 und TGF-Beta vorhanden ist. Gut. Also hier ist nochmal was dargestellt. Und zwar möchte ich Ihnen jetzt nochmal etwas erklären, was ich auch nur bisher kurz erwähnt habe. Ich möchte Ihnen nochmal erklären, welche Entscheidungsprozesse eigentlich in so einer B-Zelle stattfinden, wenn sie eben beginnt, solche Antikörper zu produzieren. Und ich möchte Ihnen das ganz einfach an einem Bild nochmal erklären. Also, was Sie jetzt hier sehen, ist, dass wir B-Zellreifung in unterschiedliche Stadien einteilen. Dieses Bild greift eigentlich viel zu kurz, weil wir mittlerweile, ich glaube, 7 oder 8 verschiedene Reifungsstadien molekular definieren können. Aber sagen wir, das Wesentliche ist hier drauf dargestellt. Aus der Stammzelle, wissen Sie schon, entsteht eine Vorläuferzelle für Lymphozyten. Und aus diesem Vorläufer für Lymphozyten entsteht eine sogenannte Pro-B-Zelle. Und das nächste Stadium ist dann das Prä-B-Zell-Stadium. Und da habe ich Ihnen schon mal erklärt, dass auf diesem Stadium die schwere Kette eines Antikörpers bereits produziert wird. Das heißt, der sogenannte IgH-Genlocus wird abgelesen. Und dieser IgH-Genlocus wird, damit er abgelesen werden kann, überhaupt erstmal umgebaut. Wie gesagt, das erkläre ich Ihnen dann mal in einer anderen Vorlesung, wie das funktioniert. Man puzzelt sich praktisch so einen Antikörper zusammen. Und dann hat man dieses Molekül zytoplasmatisch. Das heißt, man hat es wirklich nicht auf der Oberfläche, man kann es im Zytoplasma dieser Zellen nachweisen. Was Sie jetzt brauchen, ist das, was ich Ihnen letztes Mal schon an die Tafel geschrieben habe. Sie brauchen die Genprodukte, 2 andere Gene, die wir Lambda-5 und Vibrib nennen, die als Helfermoleküle jetzt dazu dienen, dass dieses Molekül zum ersten Mal auf der Oberfläche erscheint. Das heißt, einer der nächsten Schritte hier ist, dass auf der Oberfläche wirklich ein IgM-Molekül erscheint, allerdings ohne leichte Ketten, mit jeweils 2 dieser Helferproteine dran. Und hier findet die erste Selektion statt, ob diese schwere Kette zum Beispiel eigene Antigene im Knochenmark erkennt. Das wäre ja sozusagen das Ende von dieser B-Zelle, weil man darf natürlich keine Antikörper produzieren, die autoreaktiv sind. Falls ihr diesen Schritt hier überlebt, wird jetzt dann wirklich dann auch die echte leichte Kette hergestellt. Und der nächste Schritt ist dann, dass Sie auf der Oberfläche dieser Zellen ein intaktes IgM tragen. Und Sie sehen ja, das sind viele Moleküle, die Sie jetzt auf so einer B-Zelle sehen. Und auch hier wird nochmal selektioniert mit dem IgM in der Membran. Und erst wenn diese Selektion durchlaufen ist und keine Autoreaktivität mit leichter und schwerer Kette festgestellt werden kann, dann wird die Zelle IgM-IgD positiv. Das heißt, sie macht dann plötzlich 2 verschiedene Antikörper in der Membran. Und dieses Vorhandensein des zweiten Antikörpers, des IgD, erlaubt es dieser Zelle, die selektioniert worden ist im Knochenmark, aus dem Knochenmark auszutreten und ins periphere Blut überzutreten. Und wenn sie im peripheren Blut irgendwo ein Antigen sieht und stimuliert wird, wird sie sich eben in so eine Plasmazelle verwandeln, die dann wirklich frei sezernierbare Antikörper herstellen kann, wie IgA, IgG oder IgE. Und das passiert natürlich dann wieder in den sekundären lymphatischen Organen, die ich Ihnen ja letztes Mal auch gezeigt habe, in diesen Keimzentren, die sowohl in der Milz als auch im Malt vorhanden sind und wo dann eben solche Wachstumsprozesse von solchen B-Zellen ablaufen können. Ja? Richtig. Das ist der Unterschied. Wenn es in der Membran ist, ist es Monomer. Wenn es sezerniert wird, wird diese dieses Helferprotein gemacht, das es pentamerisieren kann. Aber in der Membran sind es immer monomere Moleküle. Gut. Ganz generell, das hat jetzt eigentlich weniger was mit Immunologie zu tun, sondern ganz generell zum Verständnis, wie Antikörper funktionieren. Und das ist eigentlich wichtig, wenn man mal im Labor arbeitet, wo man ja viele Antikörper verwendet, um zum Beispiel sowas wie ein Western Blot zu machen. Ich hoffe, dass Sie das wissen, was es ist, ein Western Blot. Ja? Also wenn man Proteine auf Nylon transferiert und dann mit dem Antikörper detektiert, will ich Ihnen noch ganz kurz vorstellen, wie wir Epitope definieren. Es gibt sogenannte lineare, konformelle oder auch sogenannte Neoepitope. Und ich habe hier ein schönes Bild, das Ihnen das vielleicht mal erklärt. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Antikörper und was Sie jetzt hier sehen, ist ein gefaltetes Protein. Und Sie sehen, die antigene Bindungstasche von so einem Antikörper erkennt dieses Protein perfekt im nativen Zustand. Das Problem ist nur, wenn Sie dieses Protein jetzt, also dieses antigene Protein denaturieren, dann sehen Sie, dass sich eigentlich die Epitope, die sozusagen konformell vorhanden waren, jetzt in der aufgelösten Kette praktisch nicht mehr sichtbar sind. Wenn Sie sich später mal im Labor mit Western Blots beschäftigen, dann würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie sich niemals bei Firmen solche Antikörper kaufen, wo Sie zwar zum Beispiel in immunhistologischen Schnitten Ihr Protein sehen, aber wenn Sie ein Western Blot machen wollen, wo Sie ja mit SDS denaturieren, einen leeren Blot produzieren würden. Das ist also nicht sehr intelligent. Viel einfacher ist es, wenn man Antikörper hat, die lineare Epitope erkennen. Sie sehen hier wieder ein gefaltetes Protein. Jetzt in dem Fall haben Sie hier mal ein blaues und ein rotes Epitop. Das rote Epitop ist innerhalb des Proteins und nicht sichtbar. Und was hier beim Denaturieren passiert ist, dass natürlich so ein lineares Epitop auch im denaturierten Zustand, also vom SDS-Page, ebenfalls vom Antikörper genauso gut erkannt wird wie im nativen Zustand. Solche Antikörper sind extrem wertvoll im Labor. Weil die erkennen es sowohl in situ, also wenn ich eine Immunhistologie mache mit der Zelle, oder sie erkennen es auch auf dem Western Blot und die meisten Firmen verkaufen ihnen natürlich auch solche Antikörper. Es gibt aber auch Antikörper, die zum Beispiel ausschließlich denaturierte Proteine erkennen, mit denen können sie keine Immunhistologie machen, weil es dort versteckt ist, das Epitop. Also sie sollten sich im echten Leben, wenn sie im Labor mal sowas machen müssen, ausschließlich für solche Antikörper entscheiden, weil die eben für viele verschiedene Experimente benutzt werden können. Und es gibt noch was ganz interessant ist, es gibt sogenannte Neoantigene. Das heißt, erst wenn ein Protein proteolytisch geschnitten wird, durch eine Protease zum Beispiel, wird so eine antigene Determinante sichtbar. Sowas ist aber extrem selten. Ich würde es nur der Vollständigkeit halber Ihnen auch erwähnen, dass es sowas auch geben kann. Also das ist einfach nur, dass man mal sich das vorstellt, wie eigentlich ein Epitop ausschauen kann. Es kann konformell sein, es kann linear sein oder es kann sozusagen erst durch eine Proteolyse sichtbar gemacht werden. Das sind die drei Möglichkeiten, die wir heute kennen. Gut, jetzt möchte ich mich in den letzten 20 Minuten, oder nicht ganz 20 Minuten, etwas widmen, was extrem wichtig ist für das Funktionieren unseres Immunsystems, und zwar den sogenannten MHC-Komplexen. Also, wir haben von verschiedenen Sachen gelernt. Also man kann ja Immunreaktionen, die von T-Zellen ausgehen, in verschiedenen Kategorien klassifizieren. Wir können zum Beispiel T-Zellen dazu benutzen, das sind dann die Killer-T-Zellen, dass zum Beispiel intrazelluläre Viren, aber es gibt eben auch intrazelluläre Bakterien, wie zum Beispiel Mykoplasmen, die sind wirklich innerhalb unserer Zellen drin, dass wir eben Zellen, die solche Erreger tragen, erkennen können und das können eben T-Zellen zum Beispiel machen. Oder die T-Helfer-Zell-Funktion ist, dass sie B-Zellen, aber auch antigenpräsentierende Zellen aktivieren. Das sind dann die T-Helfer-Zellen. Und das Wichtige für die T-Zell-Funktion ist eben, dass man ihnen etwas zeigt, was normalerweise auf gesunden Zellen nicht vorhanden ist. Und das können T-Zellen nur, wenn sie mit dem MHC-Komplex interagieren und praktisch lesen, was in diesen Gruben von diesen MHC-Komplexen wirklich drin ist. Und ich möchte Ihnen deswegen auch nochmal das ein bisschen vorstellen, wie das ausschaut. Also der T-Zell-Rezeptor hat eine etwas andere Struktur, aber Sie erkennen vielleicht hier wieder zwei Domänen, die wir auch von den Antikörpern schon kennen, nämlich sogenannte IG-Domänen, die auch hier wieder vorhanden sind. Und ich möchte Sie nochmal an etwas erinnern, was Sie vielleicht auch schon wissen. Also T-Zellen werden bei uns im Thymus hergestellt. Das ist dieses Organ, was wir in unserer Jugendzeit über dem Herzen tragen. Und im Thymus werden T-Zellen sowohl positiv als auch negativ selektioniert. Wie das genau funktioniert, werde ich Ihnen auch nochmal ein bisschen genauer erklären. Aber positiv heißt einfach nur, im Thymus müssen T-Zellen diese Rezepte ausprägen und negativ heißt, dass sie dort über die MHCs mit körpereigenen Eiweißen negativ selektioniert werden, damit keine autoreaktiven T-Zellen entstehen. So, und jetzt, was jetzt für Sie wichtig ist, was es mit diesen MHCs hier auf sich hat, Sie sollten wissen, dass MHC Klasse 1, und das sind diejenigen MHC-Komplexe, mit denen die Killer-T-Zellen interagieren können, auf allen unseren Körperzellen vorhanden ist. Das habe ich Ihnen schon mal in dem Diagramm gezeigt. MHC Klasse 2 finden sich nur auf antigenpräsentierenden Zellen und auf B-Zellen, das heißt eigentlich nur auf Immunzellen. Das heißt, und damit reden oder mit diesem Komplex treten ja die T-Helferzellen in Kontakt. Das heißt, T-Helferzellen reden eigentlich nur mit dendritischen Zellen, mit Makrophagen, mit B-Zellen, während T-Killerzellen eigentlich mit allen Körperzellen reden können. Und diese Interaktion schaut eben so aus, dieser T-Zellrezeptor oder dieser Lesekopf, den Sie haben, der dockt eben an die MHCs an und das ist eben spezifisch. Wie gesagt, ein T-Zellrezeptor auf CD8-positiven Killerzellen macht es ausschließlich mit MHC1. Ein T-Zellrezeptor von Helfer-T-Zellen, die sind CD4-positiv, kann es eben nur mit MA2-Molekülen richtig machen. Und der Lesekopf liest jetzt aus, was hier für ein Eiweiß in der Grube drin liegt. Das heißt, der sieht genau, was das für ein Eiweiß ist. Und wenn das ein Eiweiß ist, was er kennt, macht er nichts. Wenn es ein fremdes Eiweiß ist, was vom Virus kommt, dann wird diese T-Zelle darauf reagieren. So, und ich möchte Ihnen an diesem Punkt nur mit diesem Schaubild eins klar machen. Die MHC-Ausstattung, die ist ja im höchsten Maß divers bei unterschiedlichen Personen. Ich werde Ihnen gleich nochmal eine Kalkulation dazu auch zeigen, damit Sie begreifen, wie divers wir bezüglich unserer MHCs wirklich sind. Aber ich möchte Ihnen einfach mal hier ein Beispiel zeigen mit zwei Mäusen. Sie haben jetzt zum Beispiel eine Maus, die hat irgendwelche MHC-Allele aktiv und eine zweite Maus, die hat eben andere MHCs an. Wenn Sie die jetzt zum Beispiel mit dem Virus stimulieren, dann kann es sein, dass die eine Maus mit dem Virus klarkommt. Das heißt, sie wird eine Reaktion gegen diesen Virus starten, die wird diesen Virus eliminieren und die Maus ist zwar vielleicht krank, aber überlebt. Wenn Sie Pech haben und Sie haben die falschen MHCs, kann es sein, dass der Virus diese Maus umbringt. Und zwar deswegen, weil wenn das virale Peptid nicht sichtbar wird oder nicht in ausreichenden Mengen gezeigt werden kann, das Immunsystem überhaupt gar nicht darauf reagieren kann. Und das passiert auch bei Menschen. Und das ist etwas, was man sich immer vor Augen halten sollte. Wenn bestimmte Viren sozusagen als solche über die Menschheit kommen würden, dann werden ein paar Leute das noch nicht mal merken, dass er da war. Die meisten werden krank werden, aber es wird immer Leute geben, die sterben. Immer. Das ist eine Regel, die man sich merken muss. Bei der nächsten Panik, die von der WHO kommt, sollte man sich das nochmal vor Augen halten, dass Leute sterben, wenn es Pandemien gibt. Das liegt in der Natur der Sache. So ist es gedacht auch. Aber die Gesamtheit der Menschheit wird überleben. Also man braucht keine Panik kriegen. Ja, sondern wir haben so viele verschiedene MHCs, dass immer ein paar Leute die Sache, selbst wenn es ganz schlimm ist, überleben werden. So, ich habe Ihnen das schon erklärt. Also MHC1 auf allen Körperzellen, MHC2 eigentlich nur auf zwei Zellsorten, antigenpräsentierende Zellen und B-Zellen. Und das, was für Sie jetzt wichtig ist und was jetzt auch Ihnen mal erklärt, wie divers MHCs zwischen uns Menschen sein kann, ist, Sie sollten wissen, jeder Mensch, der hier im Raum sitzt, hat 6 verschiedene MHC1-Moleküle und 24 MHC2-Moleküle. Und diese 6 teilen sich eben auf, weil sie haben 3 vom Vater geerbt, 3 von der Mutter geerbt und bei den MHC2s haben sie 12 vom Vater geerbt und 12 von der Mutter geerbt. Und diese MHCs sind im höchsten Maße im Genpool des Menschen divers. Das heißt, man findet von diesen verschiedenen MHC-Genen zwischen 5 und 100 Variationsmöglichkeiten. Das ist also gerade hier extrem. Von den MHC1 haben wir praktisch fast immer 100 Varianten im Genpool. Und wenn man das alles zusammenrechnet, dann kommt man auf ziemlich große Zahlen. Ich werde Ihnen gleich mal zeigen. Ich will Ihnen aber erstmal diesen Locus mal vorstellen, damit Sie sich mal das mal anschauen können, was die Natur da für uns entworfen hat. Der MHC-Locus bei Menschen ist relativ groß. Er ist 3,6 Millionen Basenpaare lang. Und der hat eine ganze Reihe von Genen, die hier drin kodieren. Wie gesagt, wir haben ja zwei Chromosomsätze, das heißt, pro MHC-Locus finden Sie 3 MHC1-Gene, 12 MHC2-Gene, sogenannte Komplementgene, einige davon, den sogenannten TAP-Komplex oder TAP-Gene, die für TAP-Proteine wichtig sind, die haben was mit der Beladung von MHC-Proteinen zu tun und sogenannte Faltungsgene, die dafür sorgen, dass sich diese Moleküle alle richtig falten können. Und so schaut dieser ganze 3,6 Millionen Basenpaare Genlocus aus. Was Sie hier oben sehen, in grün, sind MHC2-Gene. Dazwischen liegen die Gene für TAP1 und TAP2. Das sind Transporter, ABC-Transporter, die sorgen dafür, dass wir diese prozessierten Peptide ins ER bekommen und wir haben auch noch Helfermoleküle, das ist ein Entfaltungsprotein hier. Sie sehen, Sie haben einige der Komplementfaktoren aus der Komplementkaskade. Sie haben Heat-Shock-Proteine, das sind auch Faltungsproteine. Sie haben sogar bestimmte Leukotriene und TNF hier kodiert. Und dann haben Sie hier den großen MHC1-Locus. Und von diesen ganzen MHC1-Genen, die hier kodiert sind, sind bei uns nur noch drei aktiv, nämlich das HLA A, B und C. Das sind die drei MHC1-Gene, die wir haben. So, und jeder Mensch hat so einen Locus, aber bei jedem Menschen sind die Gene hier anders. Ja? Und die Nomenklatur oder die Mathematik, die sich dann dahinter verbirgt, ist relativ interessant. Jetzt zeige ich Ihnen erstmal, wie diese MHCs ausschauen. MHC1 ist eigentlich nur eine Proteinkette mit einer IG-Domäne, wie Sie hier sehen, unter oben der Grube. Aber Sie brauchen für MHC1 ein Helferprotein, das heißt Beta-2-Mikroglobulin. Wenn Sie das Ding hier kaputt machen durch einen Knockout, bricht Ihnen die ganze MHC-Präsentiererei zusammen. Also Sie brauchen auf jeden Fall dieses Beta-2-Mikroglobulin. Das ist nicht kovalent verknüpft, das bindet nur gegenüber der IG-Domäne und schaut selber aus wie eine IG-Domäne. Das ist also nicht in der Membran verankert, gar nichts. Es wird sezerniert und bindet praktisch hier stabil über Protein-Protein-Wechselwirkung. MHC2 sind zwei sehr ähnliche Moleküle, die praktisch zusammen hier im N-Terminus die Grube ausbrechen, die wirklich sehr ähnlich ausschaut. Aber Sie brauchen hier zwei Moleküle und das finden Sie eben auf B-Zellen und antigenpräsentierenden Zellen. So, jetzt wissen wir die Diversität dieser Moleküle und wir können jetzt ganz genau berechnen, was es bedeutet. Wir haben, wie gesagt, drei verschiedene Klassen von MHC1, wir haben aber drei und drei ererbt und die Varianz pro Mensch ist, dass eben jeder Mensch eine unter 1, also unter 13 Millionen Möglichkeiten ist. Das heißt, wenn man die Diversität aller MHC1-Gene zusammennimmt, dann ist jeder Mensch, also oder alle 13 Millionen Menschen gibt es praktisch den nächsten Menschen, der irgendwo mit einem der zuvor genannten 13 Millionen irgendwo vielleicht identisch ist. Aber man braucht 13 Millionen Menschen, um einen zu finden, der ähnlich ausschaut wie ich selbst. Die Anzahl der Moleküle pro Zelle, wir machen zwischen 50 und 100.000 MHC1-Molekülen auf jeder unserer Körperzellen. Also eine große Möglichkeit für Killer-T-Zellen, diese MHCs auch wirklich zu lesen. Bei den MHC2s kriegen wir 12 und 12. Die Variabilität ist dann eben bei 2 mal 10 hoch 9. Wir haben ebenfalls zwischen 50 und 100.000 von diesen MHCs auf B-Zellen oder auf antigenpräsentierenden Zellen, die auch zusätzlich noch MHC1 exprimieren, sodass wir, wenn man das hier mal zusammennimmt, ungefähr bei 10 hoch 16 sind, was unsere MHCs anbelangt. Das heißt, wenn Sie 10 hoch 16 Menschen haben, wir haben jetzt gerade die Grenze zu 7 Milliarden überschritten, also wir sind gerade mal bei 7 mal 10 hoch 9, aber wenn Sie 10 oder 16 Menschen hätten, dann finden Sie mit Sicherheit einen, der exakt die gleichen MHCs trägt wie Sie. Und das erklärt Ihnen vielleicht auch nochmal, warum das so schwierig ist, Spender zu finden bei Transplantationen, weil Sie müssen nämlich, wenn Sie einen Spender brauchen für irgendwelche Transplantationsexperimente, jemanden finden, der praktisch zu Ihnen fast identisch ist. Und das ist sehr, sehr schwierig. Und deswegen müssen sich oder lassen sich viele Leute typisieren. Und wenn typisiert wird, wird praktisch herausgefunden, welche Formen von MHCs sie tragen. Also das versteckt sich hinter diesem Typisierungsexperimenten, die eben in der Klinik heute wichtig sind. Gut. Damit Sie das mal sehen, wie das in so einer Tasche ausschaut, hier sehen Sie einfach mal so eine Tasche in der Kristallstruktur von der Seite. Also das hier unten ist praktisch sozusagen das MHC-Molekül und Sie sehen, dass hier eine Tasche drin ist und in der Tasche liegen diese Peptide drin. Ich habe Ihnen mal ein paar gezeigt, wie die ausschauen. Das heißt, diese ganzen Peptide, die in MHCs eingelagert werden können, haben sehr ähnliche Eigenschaften. Und zwar brauchen Sie eben an bestimmten Positionen bestimmte Seitenketten, damit das eben in die Tasche reinpasst. Es gibt, ich weiß es gar nicht genau auswendig, aber ich glaube, P1 muss einfach sehr hydrophob sein. Und ich glaube, entweder ist es P4 oder eben dieses P9 muss geladen sein. Und wenn Sie diese Voraussetzungen, die jetzt nicht in jedem Molekül da sind, es gibt also, wie gesagt, verschiedene Positionen, aber es muss nicht immer jede Position richtig sein, wenn Sie diese Voraussetzungen noch dazu addieren, dann wird Ihnen vielleicht klar, dass wir gar nicht alle Eiweiße wirklich zeigen können. Das geht gar nicht. Weil Sie brauchen ja in diesen kurzen, sagen wir mal, 10 bis 14 Aminosäuren langen Stücken, die Sie hier in MHC einbauen können, an bestimmten Positionen bestimmte Aminosäuren. Das heißt, aufgrund dieser Eigenschaften, die hier gefordert sind, können Sie von dem Eiweißmolekül, was Sie herstellen, ich sag mal maximal vielleicht 30% überhaupt zeigen. Und wenn Sie die falschen MACs haben, zeigen Sie vielleicht ein bestimmtes Eiweiß gar nicht, weil es einfach nicht passt in Ihre MACs. Und das erklärt eben auch die unterschiedliche Reaktion auf fremde Eiweiße. Auch wenn Sie ein Virusprotein haben und Sie haben MACs, wo eben nur bestimmte Aminosäurenkombinationen reinpassen, dann kann es eben Ihnen passieren, dass kein einziges virales Fragment wirklich gezeigt wird. Und das wäre die fatale Situation, dass Ihr Immunsystem das nicht erkennt, dass Sie zum Beispiel eine Infektion haben. Also behalten Sie das nochmal im Kopf. Das heißt, wir haben eine bestimmte Länge von Peptiden, die in MACs auftauchen, aber wir fordern auch an bestimmten Positionen bestimmte chemische Eigenschaften dieser Aminosäuren und das restringiert Ihnen praktisch Ihr Pattern, was Sie überhaupt zeigen können. Gut. Also, damit Sie das mal von oben nochmal sehen und damit Sie auch nochmal verstehen können, was uns so unterschiedlich macht. Was Sie hier oben sehen, sind zwar Alpha-Helices, die praktisch wie so eine Art Barriere die Grube von oben bedecken. Sie sehen, die Unterseite der Grube sind einfach nur antiparallele Beta-Faltblätter. Aber diese ganzen bunt markierten Aminosäuren sind diejenigen Aminosäuren, die eben uns unterscheiden. An diesen Positionen hat jeder Mensch eine andere Aminosäure. Das heißt, die chemischen Eigenschaften ihrer Gruben und welche Peptide sich dann hier wirklich dazwischen lagern können, werden definiert von dem Allel, was Sie persönlich tragen. Also ist das Ganze relativ einfach, aber es ist eben im höchsten Maße polymorph, was die Genetik dieser MACs anbelangt. Gut, zu den Ausbildungen von T-Zellen. Ich habe Ihnen das vorhin schon genannt, wir müssen unsere T-Zellen positiv selektionieren, das heißt, Sie müssen solche T-Zellrezeptoren ausbrechen, die mit MACs interagieren. Wir brauchen eine negative Selektion und das passiert eben dadurch, dass diesen reifenden T-Zellen im Thymus alle körpereigenen Eiweiße über MACs präsentiert werden und jede T-Zelle, die im Thymus auf körpereigenes Eiweiß reagiert, wird getötet. Das ist die negative Selektion. Sodass praktisch T-Zellen, die diese Thymuspassage durchlaufen haben, eigentlich geblindet sind für unsere ganzen körpereigenen sichtbaren Eiweißfragmente und deswegen können T-Zellen eigentlich in der Peripherie auch nicht reagieren auf körpereigene Eiweißfragmente, wohl aber auf körperfremde Peptide, die zum Beispiel nach einer Virusinfektion sichtbar werden. Das Bild habe ich Ihnen schon mal gezeigt. Ich möchte Sie nur mal daran erinnern, wie so ein Thymus ausschaut, mit den unreifen T-Zellen im Cortex von diesen Lobuli. Und dann wandern die praktisch hier durch und hier werden sie selektioniert und die meisten sterben eben hier drin und die selektionierten T-Zellen dürfen dann wieder raus. Und das machen sie während ihrer Jugendzeit, bis sie in die Pubertät kommen und dann schrumpft ihnen ihre Thymus zusammen. Und Sie haben eben heute als Erwachsene nur noch so einen kleinen weißen Resthymus auf Ihrem Herzen sitzen. So, was ich Ihnen auch noch sagen möchte, ist, was vielleicht ganz interessant ist, wie zum Beispiel andere oder Pathogene mit diesem MAC-System umgehen. Was ich interessant finde, ist, dass Tumorzellen fast immer als allererstes etwas tun, dass sie nämlich ihr MAC1 versuchen runter zu regulieren. Das heißt, eine Tumorzelle, die mutierte Proteine hat, die ja möglicherweise die Mutation zeigen in einem Peptid, ja, versuchen praktisch dem Immunsystem zu entkommen, das heißt im Englischen Immune Evasion, indem sie praktisch die Menge an MAC runterregulieren. Das Gleiche machen übrigens auch Viren. Fast alle DNA-Viren, die wir kennen, wenn die eine Zelle infizieren, machen das Gleiche. Die virusinfizierte Zelle reguliert ihre MACs weg, Gott sei Dank, sezerniert sie dabei Interferon, was die Nachbarzellen wiederum dazu bringt, die noch nicht infiziert sind, mehr MACs zu machen, sodass sie für das Immunsystem besser sichtbar sind. Und wenn wir Glück haben, wie gesagt, wenn die Infektion weitergeht, dann können unsere Killer-T-Zellen das erkennen und diejenigen Zellen, die MAC1 runterregulieren, können ja von NK-Zellen gesehen werden, die ja darauf spezialisiert sind, MAC1 runterregulierte Zellen zu finden und abzutöten. Also, das sind so Tricks, wie zum Beispiel Viren versuchen, unser Immunsystem auszutricksen, aber wie gesagt, das machen auch Tumorzellen. Gut, ich fasse das Ganze zusammen. Also was wir uns heute mal ein bisschen genauer angeschaut haben, ist, dass B- und T-Zellen sich Werkzeuge basteln auf der Oberfläche, mit denen sie spezifische Interaktionen durchführen können. B-Zellen können mit ihren Antikörpern Antigene binden, T-Zellen können mit ihren T-Zellrezeptoren MAC-Komplexe binden. B-Zellen erkennen also praktisch in toto Antigene. Wenn sie dann mit T-Helferzellhilfe aktiviert werden, können sie eben diese Antikörper, die sich gerade als nützlich erwiesen haben, weil sie nämlich Antigene binden können, auch sezernieren. Und B-Zellen sind eben in der Lage, Antigene-Strukturen in Form von Eiweißen, von Fetten, von Zuckerketten oder sonst was zu erkennen. Und ich möchte an dieser Stelle etwas erwähnen, was ich eigentlich jetzt nicht genau erkläre. Ich möchte Ihnen nur etwas sagen, dass Sie das auch wissen. Unsere B-Zellen können auch ohne T-Zellhilfe Antikörper produzieren. Das ist aber die Ausnahme. Das sind dann ganz spezialisierte B-Zellen, die nehmen wir auch B1-Zellen. Und das machen die hauptsächlich gegen Lipopolysaccharide auf Bakterien. Das heißt, wir haben, selbst wenn wir keine T-Zellen mehr haben, immer noch die Möglichkeit, auf Grundantigene von Bakterien zu reagieren. Und das geht ohne T-Zellhilfe. Und ich möchte es, wie gesagt, einmal erwähnt haben, dass das auch möglich ist. T-Zellen sind, wie gesagt, per se geblindet für unsere körpereigenen Eiweißfragmente in den MRCs und brauchen deswegen halt körperfremde Eiweiße. Und die kommen in der Regel durch Infektionen in unseren Körper. Und dann fangen T-Zellen eben an zu arbeiten. Das tun sowohl die Helfer-T-Zellen als auch die Killer-T-Zellen. Die Killer-T-Zellen sehen halt es auf den normalen Körperzellen und die Helfer-T-Zellen sehen es eben auf den antigenpräsentierenden Zellen, die in die fremden Eiweiße direkt präsentieren sollen. So, damit ist Schluss für heute und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag.